Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Deutschlandfunk hat in dieser Sendung schon häufiger über den Fall Karin Weißenfels berichtet. Dieser Name ist ein Pseudonym. Es ist die Geschichte einer Frau, einer kirchlichen Angestellten im Bistum Trier. Sie wurde Ende der 80er Jahre von einem Priester schwanger. Dieser Priester legte ihr den Abbruch der Schwangerschaft nahe. Und auch ein mit ihm befreundeter Geistlicher soll ihr zur Abtreibung geraten haben in der Beichte. Abtreibung ist nach katholischer Lehre eine schwere Straftat. Auch die Beihilfe dazu ist in der Kirche verboten. Die Priester wurden kaum belangt. Die betroffene Frau kämpft seit 20 Jahren darum, dass das Bistum ihren Fall aufarbeitet und auch die sexualisierte Gewalt anerkennt. Nun gibt es eine neue Entwicklung, denn der damit befasste Bischof Stefan Ackermann hat vor wenigen Tagen eine Unterlassungserklärung unterschrieben, wie nun bekannt wurde. Meine Kollegin Christiane Florin hat im Deutschlandfunk vor einem Jahr erstmals ausführlich über Karin Weißenfels berichtet. Frau Florin, was ist jetzt genau passiert?
Da muss ich etwas ausholen. Der Name Karin Weißenfels ist ein Pseudonym, das die betroffene Frau erstmals für ein Buch gewählt hat. In dem Buch Erzählen als Widerstand, das 2020 erschienen ist, erzählen 23 Frauen von sexualisierter und spiritueller Gewalt durch Kleriker. Das Besondere ist, dass die Frauen zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten schon erwachsen waren, also keine Kinder, keine Jugendlichen. Und eine dieser 23 Autorinnen ist eben Karin Weißenfels. Das Buch ist komplett anonymisiert. Man erfährt weder die Namen von Personen noch von Orten, auch nicht von Bistümern oder Ordensgemeinschaften. Alle Betroffenen verwenden Pseudonyme. Der Deutschlandfunk hat dann im Februar 2021 bekannt gemacht, dass es um das Bistum Trier geht. Karin Weißenfels ist dort eine kirchliche Mitarbeiterin und auch die beiden Beschuldigten sind Priester des Bistums Trier gewesen, muss man sagen. Beide sind verstorben. Zum Zeitpunkt des ersten Berichts im Deutschlandfunk lebte aber einer der beschuldigten Priester noch. Mit dem Fall Weißenfels waren bzw. sind die Bischöfe Reinhard Marx und Stefan Ackermann befasst. Reinhard Marx war von 2002 bis 2008 Bischof von Trier. Sein Nachfolger Stefan Ackermann hat 2009 übernommen und ist ja auch bis heute der Amtsinhaber. Dieser Bericht im Deutschlandfunk wurde von anderen Medien aufgegriffen, bis hin zum Spiegel, der über das Bistum Trier im vergangenen Jahr eine Titelgeschichte gemacht hat. Im Dezember war das. Und alle Medien haben das Pseudonym Karin Weißenfels respektiert und verwendet. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die echten Namen von Betroffenen nicht genannt werden, wenn die Betroffenen das nicht möchten. Ein Pseudonym bedeutet ja genau das, ne? Man möchte mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Die Geschichte soll bekannt werden, der richtige Name soll aber unbekannt bleiben. Wir haben im Deutschlandfunk übrigens auch nicht die Namen der beschuldigten Priester genannt, auch nicht die Gemeinden, sondern nur die Namen der Verantwortlichen im Bistum, also der Bischöfe. Und jetzt das eigentlich Neue. Stefan Ackermann hat den Klarnamen von Karin Weißenfels genannt bei einem digitalen Hearing vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums Trier. Der Bischof und sein Generalvikar hatten zu einer ganzen Reihe dieser Hearings zu den Themen Aufarbeitung, Intervention und Prävention, also eben Missbrauch, eingeladen. Und bei der Veranstaltung am 18. März kam das Gespräch auf den Fall Weißenfels und der Bischof habe, so schildern es Zeuginnen und Zeugen, den richtigen Namen öffentlich genannt.
Und wie kam es dann zu der Unterlassungserklärung?
Die Betroffene, die selbst immer noch eine Mitarbeiterin des Bistums ist, hat von dieser Namensnennung Kenntnis bekommen. Menschen, die an dem Hearing teilgenommen haben, haben wohl entsetzt davon berichtet. Frau Weißenfels hat sich juristisch gegen die Nennung ihres richtigen Namens gewehrt mit Hilfe eines Anwalts und der hat diese Unterlassungserklärung erwirkt. Die entsprechenden Unterlagen dazu liegen uns auch vor und gemäß dieser Unterlassungserklärung verpflichtet sich der Bischof von Trier mit Datum vom 25. März gegenüber der betroffenen Frau dazu, im Kontext des Falles Karin Weißenfels es zu unterlassen, den bürgerlichen Namen der Betroffenen öffentlich zu nennen und dadurch ihr Pseudonym zu brechen. So heißt es da wörtlich. Diese Unterschrift hat Stefan Ackermann mit dem bischofstypischen Kreuz vor dem Namenszug versehen. Und wenn der Bischof gegen diese Unterlassungserklärung verstößt und den Namen noch einmal nennt, dann wird eine Strafe fällig. Zudem muss das Bistum die Anwaltskosten der Betroffenen übernehmen. Der Trierische Volksfreund hat gestern über die Unterlassungserklärung ausführlich berichtet. Der Bischof war, so heißt es da, aus rechtlichen Gründen zu keiner Stellungnahme gegenüber der Zeitung bereit.
Warum nicht? Was könnten da genau die Gründe sein?
Da kann ich nur mutmaßen. Es ist auffallend, dass der Bischof nicht einmal die übliche Floskel sagt, die Bischöfe in solchen Fällen verwenden, die da lautet, das sei ein bedauerliches Versehen gewesen. Vermutlich sagt er das deshalb nicht, weil es nach Schilderungen von Zeuginnen und Zeugen eben kein Versehen war, der Bischof habe, so schildern sie es, laut uns vorliegenden Unterlagen, sinngemäß gesagt, als die Diskussion auf den Fall Weißenfels kam und der Name eines beschuldigten Priesters genannt wurde. Wenn schon so offen über Namen gesprochen werde, dann nenne er auch den Namen der beteiligten Personen und dann habe er eben auch den Namen der Betroffenen genannt als beteiligter Personen. Ich weiß nicht, wie viele Bischöfe schon Unterlassungserklärungen unterschreiben mussten. Es kommt ja eher vor, dass kirchliche Würdenträger erwirken, dass wir von den Medien Unterlassungserklärungen unterschreiben müssen oder dass Missbrauchsbetroffene Unterlassungserklärungen abgeben sollen, wenn sie Beschuldigungen erhoben haben. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, so scheint es mir, dass ein Bischof eine solche Unterlassungserklärung unterschreibt und dass er einen Klarnamen nennt.
Jetzt ist es also dazu gekommen, dass ein Bischof diese Erklärung unterschrieben hat. Warum genau ist das jetzt berichtenswert?
Ja, zum einen, weil man immer grundsätzlich fragen muss, wie eine Berichterstattung aussieht, die sensibel gegenüber Betroffenen ist und dennoch distanziert und sachlich. Und zum anderen geht es aber hier ja nicht um Mann oder um die Medien. Hier geht es um Stefan Ackermann und der ist nicht nur Bischof von Trier, er ist auch Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz und das schon seit ziemlich langer Zeit, genau genommen seit 12 Jahren, seit 2010. Er ist der erste und der einzige Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz. Und wer sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt, der müsste eigentlich wissen, wie zentral die Frage für Betroffene ist, ob sie überhaupt an die Öffentlichkeit gehen und wenn ja, ob sie das mit ihrem richtigen Namen, mit ihrem Gesicht und, fürs Radio wichtig, mit ihrer richtigen Stimme tun. Das zu klären, ist für Betroffene ein großes inneres Ringen, weil sie ja intimste Dinge preisgeben und weil die Berichterstattung ja auch sehr lange, zum Beispiel eben im Internet, verfügbar bleibt und abrufbar ist. Das muss also gut überlegt sein, wie man als Betroffene an die Öffentlichkeit geht. Und wer ein Pseudonym wählt, der hat sich das ja gut überlegt, den Namen zu nennen, obwohl die Frau ein Pseudonym benutzt hat und obwohl auch die Medien dieses Pseudonym benutzt haben. Das ist immer ein No-Go, aber es ist erst recht ein No-Go für einen Missbrauchsbeauftragten. Ich habe die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, gefragt, das ist die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, wie sie das bewertet. Eigentlich ist sie qua Amt zuständig für Kindesmissbrauch, nicht für Erwachsene. Aber natürlich geht es hier auch ganz grundsätzlich um den Umgang mit Betroffenen. Sie erklärt:
Persönlichkeitsrechte und datenschutzrechtliche Vorgaben werden oft von Institutionen angeführt, um die Namen von Tätern und Täterinnen nicht zu nennen. Umso wichtiger ist es, dass auch der Personen- und Datenschutz Betroffener konsequent anerkannt und umgesetzt wird. Es muss sichergestellt werden, dass sensible Daten und Informationen von Betroffenen, und dazu gehört auch die Nennung des Klarnamens ohne Freigabe von Betroffenen, nicht weitergegeben werden. Durch den Verstoß wird die Integrität der betroffenen Person ein weiteres Mal schwer verletzt. In diesem Fall ist es besonders gravierend, weil viele im Bistum Trier die Betroffene als Kollegin dadurch identifizieren können. Die Einreichung einer Unterlassungsklage ist für Betroffene ein wichtiges Signal, weil sie zeigt, dass das Recht auf betroffenen sensiblen Umgang und die Einhaltung von Rechtsnormen erfolgreich durchgesetzt werden kann. Die Kirchen sollten diesen Fall zum Anlass nehmen, ihre Regelungen zum Datenschutz und dem damit einhergehenden kirchlichen Verwaltungsverfahren zu prüfen. Dies sollte sich grundsätzlich orientieren an den berechtigten Belangen Betroffener, auch und gerade im Bereich Persönlichkeitsrecht und Datenschutz.
Soweit die Stellungnahme der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus. Frau Florin, der Fall Weißenfels ist recht kompliziert. Könnten Sie dennoch etwas dazu sagen, wie bisher kirchlicherseits vorgegangen wurde?
Ja, ich versuche das halbwegs kurz zu machen, auch wenn die Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Bistum nun schon über 20 Jahre dauert. Karin Weißenfels erhebt in dem schon erwähnten Buch Erzählen als Widerstand den Vorwurf, der Priester, ihr Vorgesetzter war das auch, sei ihr gegenüber übergriffig geworden, zunächst in einer seelsorgerlichen Situation und dann immer wieder. Als sie von ihm schwanger wurde, habe er sie zu einem Abbruch gedrängt. Sie habe den Abbruch aber zuerst nicht vorgenommen, den Priester aber in dem Glauben gelassen, dass sie abgetrieben hat. Und der Priester habe sie dann zu einem befreundeten Priester zur Beichte geschickt. Abtreibung gilt ja in der katholischen Lehre als schwere Sünde. Und dort bei diesem Priester habe sie, so schildert sie es, alles erzählt. Und auch dieser Priester habe ihr gesagt, es komme jetzt in dieser Situation für sie nur eine Abtreibung in Frage. Erst danach hat sie den Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Der Priester, von dem sie schwanger war, habe sie ständig weiter zum Sex genötigt. So lautet noch ein weiterer Vorwurf von ihr. Und im Zuge meiner Recherchen habe ich dann im vergangenen Jahr mit dem Priester gesprochen, also mit dem Priester, der Vater des Kindes gewesen wäre. Demnach bestreitet der nicht, dass es ein sexuelles Verhältnis zu der Angestellten gab. Er bestreitet auch nicht, dass er den Schwangerschaftsabbruch ihr gegenüber als Möglichkeit erwähnt hat. Er behauptet aber, von ihr verführt worden zu sein. Das hat allerdings gar keine Relevanz, denn ihm war sowohl als Priester als auch als Vorgesetzter Sex mit der Mitarbeiterin verboten, wobei ich die Verführungsthese ohnehin nicht für glaubhaft halte. Die betroffene Frau hat diese Ereignisse, die sich Ende der 80er Jahre zugetragen haben sollen, vor 20 Jahren den Bistumsverantwortlichen in Trier geschildert. Es gab dann viele Verzögerungen, sie musste immer wieder insistieren, damit überhaupt was passiert. Und schließlich wurde vom damaligen Bischof Reinhard Marx die sogenannte Irregularität verhängt. Das heißt, beide Priester durften ihr Priesteramt nicht ausüben. Aber dieses Sträfchen, das galt nur ganz kurzzeitig, denn es gab eine Dispens, also eine Aufhebung der Strafe. Das hat Rom verfügt, also der Vatikan verfügt. Und Marx hat die Priester über diese Möglichkeit der Aufhebung informiert. Die betroffene Frau wurde immer wieder aufgefordert, zu vergeben und auch nicht so viel zurückzuschauen. Stefan Ackermann betont, was er für sie getan hat. In seiner Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk vom Februar 2021 hat er erklärt:
Leider waren die vielen Bemühungen nicht von nachhaltigem Erfolg. Karin Weißenfels und ihre Geschichte begleiten mich seit meinem Amtsantritt. Es gibt kaum einen anderen Fall, bei dem ich so sehr an die Grenzen des Rechts, der beteiligten Personen und meiner Möglichkeiten gestoßen bin.
Ja, beide Priester sind mittlerweile verstorben. Die Aufarbeitungskommission des Bistums Trier befasst sich mit dem Fall Weißenfels.
Wie bewerten Sie denn das Verhalten des Bistums Trier?
Die beschuldigten Priester wurden mit Samthandschuhen angefasst, weil sie eben Priester sind, geweihte Männer sind, Kleriker sind. Obwohl ja Beihilfe zur Abtreibung laut katholischer Lehre etwas sehr Schlimmes ist, eine große Sünde ist. Die schweren Folgen, die psychischen schweren Folgen und auch die arbeitsrechtlichen Folgen hat die Frau zu tragen. Und das, obwohl auch ihr als kirchliche Beschäftigte die Fürsorge des Bischofs zusteht, um es mal so auszudrücken. In jüngerer Zeit, auch darüber habe ich ja Ende vergangenen Jahres berichtet, hat das Bistum gegenüber dem Spiegel auch auf Anfrage erklärt, der Priester habe das Drängen in die Abtreibung bestritten. Dadurch wurde die Glaubwürdigkeit der betroffenen Frau beschädigt und das, obwohl, wie wir dann recherchiert haben, der Priester sehr wohl zur Abtreibung geraten hat und das mir gegenüber in einem Telefonat mit mir auch gar nicht bestritten hat. Also, um es ganz kurz zu sagen, der Frau ist Unrecht geschehen und dieses Unrecht geschieht noch. Und sie kämpft dagegen an, sie holt sich kirchenrechtlichen, arbeitsrechtlichen, medienrechtlichen Beistand, sie gibt nicht auf, sie gibt keine Ruhe und sie lässt sich eben auch nicht von Äußerungen von der Sorte, man habe doch alles Mögliche für sie getan, beschwichtigen. Und damit ist sie natürlich für die Bistumsverantwortlichen lästig und unbequem. Wenn sie jetzt einfach nach vorn schauen würde und nicht Aufarbeitung verlangen würde und auch Recht verlangen würde, dann wäre das für das Bistum natürlich einfacher. Und ohne Öffentlichkeit wäre es für das Bistum auch einfacher.
Weil er den Klarnamen einer Missbrauchsbetroffenen genannt hat, hat der Trierer Bischof Stefan Ackermann eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Informationen waren das von Deutschlandfunk-Redakteurin Christiane Florin. Aus Termingründen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es in wenigen Minuten auch online auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App.